Ich meine, wenn wir uns allein vor Augen führen, die Sexualstraftaten. Es gibt eine Zeugenaussage, die habe ich auch ohne Verpixelung übrigens gesehen. Da wird von einer Vergewaltigung berichtet, wie dem Opfer die Brüste abgeschnitten wurden. Und wie diese junge Frau erschossen wurde, während sie vergewaltigt wurde. Während ihr Vergewaltiger in ihren Körper eingedrungen war. Die Frage ist, diskutiert man jetzt mit der Hamas? Das scheinen ja viele in Europa zu wollen. Die sagen, nee, da muss man jetzt diskutieren, da muss man jetzt reden. Kann man mit so jemandem reden? Will man mit so jemandem reden? Ist das moralisch, mit so jemandem zu reden? Oder muss so jemand einfach weg? Hallo, ich bin Tom David Frey, Filmemacher, Autor und Journalist. Schon seit einigen Wochen bin ich in Israel unterwegs und berichte regelmäßig über meine Erlebnisse. In dieser Folge widme ich mich der Flüchtlingsfrage, von der viele gar nicht wissen, dass es sie gibt. Aber lasst mich euch versichern, es gibt sie. Zehntausende Israeli mussten ihre Häuser und Wohnungen aufgeben und in sicheres Gebiet flüchten. Hören wir rein. Ich sitze jetzt gerade in einem Kibbutz. Das sind diese kleinen, ich nenne sie mal sozialistisch angehauchten Dörfer, die man in Israel findet, die sehr stark den Fokus auf Gemeinschaft legen, wo idealerweise das Einkommen geteilt wird. Meistens arbeitet man in der Landwirtschaft. Gegründet wurden sie alle in den, oder die meisten in den frühen Jahren Israels. Das, in dem ich jetzt sitze, wurde schon 1962 gegründet. Aber es ist ganz komisch, hier zu sitzen, weil es ist das erste Kibbutz, das nicht komplett zerstört ist. Ich habe ja innerhalb der letzten Wochen in Israel wirklich viel gesehen. Ich war an vielen Orten und war in vielen Kibbutzim, die von den Terroristen der Hamas einfach komplett vernichtet wurden. Da wurden ganze Häuser mit Brandbomben abgefackelt. Da wurde mit RPGs, also mit Panzerabwehrwaffen, auf Häuser gefeuert. Die Autos wurden alle mit Kugeln durchsiebt. Und wenn man die besucht, dann riecht man da noch das Blut in den Räumen oder in einigen Räumen. Sehr krass da zu sein. Und das Interessante an den Kibbutzim ist, dass die alle sehr ähnlich aufgebaut sind. Das heißt, man wird wirklich, also es fühlt sich jetzt so an, wo ich hier in einem Kibbutz sitze, das nicht betroffen ist von diesem Terror oder nicht direkt betroffen. Es fühlt sich aber so an, als wäre ich in einem von diesen vielen Kibbutzim, die ich besucht habe, wo ich Tod und Zerstörung an jeder Ecke gesehen habe. Man hat überall die blühenden Blumen, man hat diesen Fokus auf kleine, sehr dezente Gebäude. Man hat diese starke Gemeinschaft hier an Menschen, die zusammen morgens frühstücken, also alle im selben Raum, in einem Essensraum, so ein bisschen wie in einem Hotel an einem Buffet. Und mittags treffen sie sich auch da und essen gemeinsam. Was nicht heißt, dass sie sektuös um einen Tisch sitzen und alle essen, aber man sitzt halt wie in so einer großen, ja, wie in so einer Art Turnhalle und jeder kommt dann halt, wann er will und setzt sich an den Tisch, mit wem er will. Aber ja, das ist ein bisschen seltsam im Moment, hier zu sein. Ich bin hier, weil ich mit den Menschen spreche. In dem Fall allerdings weniger mit denen, die hier leben, dafür aber umso mehr mit den Menschen, die vertrieben wurden innerhalb Israels. Viele wissen ja nicht, dass es in Israel zu einer richtigen Flüchtlingswelle gekommen ist. Nach den Attacken am 7. Oktober, als die Hamas mordend, vergewaltigend, verstümmelnd die ganze Grenzregion mit Horror überzogen hat, danach wurden diese Leute evakuiert. Das israelische Militär hat dann ja auf diese Kriegserklärung der Hamas geantwortet. Und die Menschen mussten weg. Das hat zwar teilweise ein, zwei Tage gedauert, in denen die Leute ihre Häuser und Wohnungen nicht verlassen durften, weil man eben immer noch Hamas-Kämpfer vermutet hat in dem Gebiet. Und dann ist die Armee da wirklich von Haus zu Haus gezogen, hat jedes Haus zuerst durchsucht. Aber als die Menschen dann da raus durften, dann sind viele von ihnen eben geflüchtet. Ich habe in Tel Aviv viele von ihnen getroffen. Ich habe in Haifa viele von ihnen getroffen. Und jetzt eben ganz unten im Süden, also in Eilat, das ist, man ist eingezwängt zwischen Jordanien und Ägypten. Das erreicht man binnen Minuten. Also es ist ein ganz kleiner Landstrich am Roten Meer. Und hier gibt es eben auch ein paar Kibbuzim. Und in einem davon bin ich jetzt. Und mit mir sind hier eben viele Flüchtlinge. Menschen, die aus ihrem Leben rausgerissen wurden, weil sie entweder Familienangehörige verloren haben. Und wenn das nicht der Fall ist, dann kennen sie alle jemanden, der umgekommen ist. Es sind eben kleine Dorfgemeinschaften und man kennt sich. Und jeder hat dieses Grauen da mitbekommen, das sich da abgespielt hat. Ich glaube, davor war wirklich noch kein einziger meiner Gesprächspartner gefeit. Und mit diesen Menschen probiere ich ins Gespräch zu kommen. Ich rede mit ihnen einfach über das Leben, die Situation jetzt, über den 7. Oktober, also den Tag, an dem das alles passiert ist, den man hier den schwarzen 7. Oktober nennt. Und man hat aber auch nebenher viele Eindrücke. Also zum Beispiel saß ich gestern Abend vor meinem kleinen Apartment an einem kleinen Glastisch mit einem Bier. Normalerweise trinke ich nicht wahnsinnig viel Alkohol, aber ich habe so viel Horror hier schon mitbekommen und erlebt, dass ich einfach abends das trinke ein Bier, so um ein bisschen runterzukommen, um auch mal den Kopf ausschalten zu können, auch wenn ich nicht arbeite, weil Arbeiten schützt einen vor zu vielen gefährlichen Gedanken. Und wenn ich dann eben mal Ruhe haben will, dann saß ich eben auf dem Balkon und habe ein Bier getrunken und habe mich mit der Nachbarin unterhalten, die mit ihrem Sohn geflüchtet ist. Und ihr Mann ist immer noch in der Region, der hat eine besondere Genehmigung, weil er Landwirt ist. Und die Region ist wichtig für die Landwirtschaft, ist wichtig für den Markt in Israel. Also einige Farmer sind da geblieben. Das heißt, die Familie wurde nicht zerrissen, weil da jemand ermordet wurde, zum Glück. Aber die Familie wurde eben doch getrennt. Und dann saßen wir da, haben über Gott und die Welt gesprochen und auf einmal geht ein Alarm los. Und aus Tel Aviv und vielen anderen Städten, Sderot, bin ich natürlich Raketenalarm mittlerweile gewöhnt. Das gehört dazu. Mal hat man mehr Zeit, sich in Sicherheit zu bringen, mal weniger. Aber dieses Mal klang es nicht nach einem Raketenalarm. Trotzdem kam ihr Sohn sofort aus dem kleinen Apartment gerannt. Ich weiß jetzt gar nicht, wie alt er ist, vielleicht 11, 12. Und hat fast angefangen zu weinen, wollte vor mir cool tun, wie man das eben so dem Alter will. Man möchte ja auch stark erscheinen, aber man hat gesehen, da ist dann so ein bisschen der Vorhang gefallen. Das hat nicht funktioniert. Der war einfach zu sehr jetzt auf Angst konditioniert. Und ja, dann kam er da raus und der Lärm hat nicht aufgehört. Und dann hat er erst eben gedacht, das sind Raketen. Haben wir unsere Raketen-Apps auf dem Handy gecheckt, aber da war nichts, also kein Raketenalarm. Dann hat er gesagt, vielleicht sind Leute hier in den Kibbutz eingedrungen, vielleicht sind hier Leute, die uns töten wollen. Weil das ist natürlich ziemlich krass, dass ein Kind das denkt, dass ein Kind solche Angst vor sowas hat. Und die Möglichkeit hätte natürlich bestanden, dass das der Fall gewesen ist, aber das war nicht so. Trotzdem spürt man auch selber eine gewisse Grundnervosität, sage ich mal. Ich habe ja hier unten auch jetzt zum Beispiel meine schusssichere Weste nicht an. Hätte die also auch nicht mal weitergeben können an das Kind oder so. Ja, manchmal wirkt sowas ja beruhigend, nobody knows. Aber ja, letztlich war es einfach ein Fehlalarm der Feuermelder. Es hat nirgendwo was gebrannt, es hat auch scheinbar nichts geraucht. Das war einfach ein Fehlalarm. Das hat sich aber erst vielleicht eine halbe Stunde später gezeigt. Das ging wirklich lange so und dann nach 5 oder 10 Minuten sitzt man dann da, der Lärm hört halt einfach nicht auf und man beginnt wieder halbwegs normal sich zu unterhalten. Aber ja, die Anspannung ist den Leuten absolut ins Gesicht geschrieben. Genauso wie so eine Art sich abfinden mit dieser Abnormalität, das auch. Also man merkt, die Leute sind natürlich auch irgendwo abgehärtet. Die meisten von ihnen sind eben geflüchtet aus einer Region, in der Raketenalarm einfach mal dazugehört hat. Immer. Die Leute in der Region wurden konstant beschossen. Im Jahr 2005 hat Israel ja den Gazastreifen zurückgegeben. Freiwillig. Land for Peace. Also ist die israelische Armee reingegangen und hat mit aller Kraft israelische Staatsbürger, die da ihre Häuser hatten, einfach, die haben sie da rausgezogen. Da gibt es Aufnahmen, wie die probieren, sich zu wehren. Und das Militär hat sie alle rausgeholt, weil man eben darauf spekuliert hat, gut, wenn wir denen jetzt das Land geben, dann wird es irgendwie Frieden geben. Eben Land for Peace. Und ja, hat nicht geklappt. Im nächsten Jahr kam es dann zu großen Machtkämpfen, innerpalästinensischen Machtkämpfen. Und schon 2007 hat dann die Hamas, die Terrororganisation, das Heft des Handelns in die Hand genommen. Und Israel wurde und wird seit jeher mit Raketen immer wieder überzogen. Auch Terrortunnel, die unter israelisches Territorium ragen, passieren immer wieder, kommen immer wieder vor. Das heißt, dann stehen auf einmal bewaffnete Kämpfer auf israelischem Gebiet, probieren entweder zu morden oder Menschen zu entführen, weil man natürlich weiß, dass man damit die israelische Zivilbevölkerung nicht nur massiv einschüchtern kann, sondern man kann auch wahnsinnig viele Menschen freipressen. Es gab mal den Fall eines israelischen Soldaten, der gekidnappt wurde, Gilad Shalit. Und um diesen einen Soldaten zurückzubekommen, hat Israel über 1000 gefangene Straftäter freigelassen. Das heißt, natürlich ist da ein gigantischer Anreiz für Terrororganisationen wie die Hamas oder den palästinensischen islamischen Dschihad. Da ist ein riesiger Anreiz, israelische Personen zu überwältigen, als Geiseln zu nehmen, zu verschleppen. Und deswegen, ja, die Leute, die jetzt hier leben, für die ist das allerdings Alltag. Und trotzdem ist das, was am 7. Oktober passiert ist, so einmalig gewesen, dass viele nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Das ist jetzt immerhin fast 2 Monate her. Ich habe vorhin mit einer Frau gesprochen, die mit ihren 2 Söhnen beim Wäschewaschen war. Und sie arbeitet in einem Gefängnis. Sie ist da Sozialarbeiterin und sie arbeitet mit Mördern, sie arbeitet mit Sexualstraftätern, also wirklich mit der Sorte Mensch, wo man einfach nur sagen kann, puh, das muss ein harter Job sein, das kann nicht jeder. Aber sie hat gesagt, zum ersten Mal als erwachsene Frau ist sie jetzt wieder an diesem Punkt, dass sie nicht mehr weiter weiß. Was sich am 7. Oktober da ereignet hat, war so derart bestialisch. Sie hat gesagt, man kann es auch nicht mit Tieren vergleichen, weil das machen ja manche Menschen, die dann sagen, die Hamas, das, diese Tiere. Ja, aber das ist gar nicht ihr Punkt gewesen. Sie hat gesagt, es ist einfach unmenschlich, was da passiert ist. Menschen, die geköpft wurden mit stumpfen Gegenständen. Und ich habe ja die Aufnahmen davon gesehen. Das soll ich nochmal dazu sagen, dieses geheime Video, das nicht öffentliche, das habe ich ja in Jerusalem einsehen dürfen oder einsehen müssen, weil ich dachte, wenn ich darüber spreche, dann sollte ich das auch gesehen haben. Kein Mensch sollte sowas sehen wollen. Ganz viele grausame Aufnahmen. Ja, und sie war einfach mit ihrem Latein am Ende. Sie hat gesagt, sie weiß nicht, was das für Menschen sind. Und dann hat sie einen Satz gesagt, den fand ich sehr interessant. Sie hat einfach, sie hat in den Raum gestellt die Frage, warum denn viele Mütter da drüben ihre Kinder nicht lieben? Weil keine Mutter wollen würde, dass ihr Kind zum Märtyrer wird, dass ihr Kind zum Mörder wird, dass ihr Kind zum Vergewaltiger wird. Es gab ja zum Beispiel diesen Anruf, der abgefangen wurde, der am 7. Oktober auch aufgenommen worden war. Da hört man dann einen der Terroristen Und er erzählt seinen beiden Eltern, die Mutter schluchzt vor Freude, er erzählt seinen beiden Eltern, dass er mit eigenen Händen Juden getötet habe. Selbst das Handy, von dem aus er anrufen würde, das hätte er einer Frau entwendet, die er vorher getötet hat. Und ja, die Eltern, die sind überglücklich. Überglücklich. Die freuen sich so, wie man das vielleicht bei uns kennt, wenn man den Eltern sagt, keine Ahnung, meine Frau ist schwanger, meine Freundin ist schwanger. Es ist ein Denken, das man nicht verstehen kann, aber man muss probieren, es zu verstehen, wenn man sich mit diesem Konflikt beschäftigt. Denn wenn man das ausblendet, dass viele Eltern, natürlich nicht alle, aber viele, zu viele Eltern da drüben so denken, dann kann man, glaube ich, A, nicht verstehen, was passiert ist, und B, kann man auch niemals einen Vorschlag machen, wie man sowas löst. Weil wenn ich davon ausgehe, dass beide Seiten denselben moralischen Kompass haben, dann kann ich da natürlich darauf basierend argumentieren. Aber wenn ich sehe, dass eine Mutter oder wenn ich das höre, dass eine Mutter in Tränen ausbricht, weil sie erfährt, dass ihr Sohn zum Massenmörder geworden ist, vielleicht sogar zum Vergewaltiger, dann muss ich einfach feststellen, dass wir mit unserem moralischen Kompass an der Stelle nicht weiterkommen. Es ist wahnsinnig schwer, wenn man zwei Gruppen hat, die sich bekämpfen, und die eine probiert, auf einem moralisch höheren Standard zu agieren, ziviles Leben zu schützen, so gut es irgendwie geht. Und die andere Seite hat es sich zum Ziel gesetzt, ziviles Leben nicht nur auszulöschen, sondern brutalst auszulöschen. Also wir reden von Familien, die gefesselt wurden, Kinder und Eltern, und sich gegenübergesetzt wurden. Dann hat man angefangen, den Kindern die Augen rauszuschneiden oder die Finger abzutrennen. Dann hat man gegessen dazwischen. Die Terroristen haben dann noch gegessen, als diese vollkommen verstümmelten Personen da saßen. Und dann haben sie erschossen. Oder lebendig in Brand gesetzt. Wie geht man mit solchen Menschen um? Will man überhaupt wieder in deren Nachbarschaft leben? Man muss verstehen, dass viele Bewohner der Kibbuzim oder fast alle der Bewohner der Friedensbewegung angehört haben. Die Menschen, also die da so hart getroffen wurden und die jetzt geflohen sind, kein Zuhause mehr haben, die ich jetzt hier gerade besuche, fast alle von denen haben daran geglaubt, dass Frieden möglich ist. Die haben sich für einen Dialog eingesetzt, für einen israelisch-palästinensischen Dialog. Und man sieht, wie schwer erschüttert die jetzt sind in ihren Grundannahmen. Die fühlen sich naiv. Sie sagen, wir waren doch aber keine Right-Winger. Wir haben doch nie Bibi gewählt. Wir haben doch immer Friedensprojekte gemacht. Und trotzdem wurden unsere Kinder, unsere Alten, unsere Männer, unsere Frauen so dahingeschlachtet. Ich meine, wenn wir uns allein vor Augen führen, die Sexualstraftaten. Es gibt eine Zeugenaussage, die habe ich auch ohne Verpixelung übrigens gesehen. Da wird von einer Vergewaltigung berichtet, wie dem Opfer die Brüste abgeschnitten wurden. Und wie diese junge Frau erschossen wurde, während sie vergewaltigt wurde. Während ihr Vergewaltiger in ihren Körper eingedrungen war. Die Frage ist, diskutiert man jetzt mit der Hamas? Das scheinen ja viele in Europa zu wollen. Die sagen, nee, da muss man jetzt diskutieren, da muss man jetzt reden. Kann man mit so jemandem reden? Will man mit so jemandem reden? Ist das moralisch, mit so jemandem zu reden? Oder muss so jemand einfach weg? Ja, das sind jetzt die Gedanken, die mir gerade durch den Kopf gegangen sind, hier, nachdem ich mich anderthalb Tage lang beschäftigt habe mit den Menschen, die nicht mehr nach Hause können, die alle geflohen sind von dieser innerisraelischen Fluchtbewegung, und die betrifft Zehntausende. Von der redet ja in den Medien fast keiner. Die meisten Menschen scheinen davon auszugehen, und das möchte ich den Menschen auch gar nicht vorwerfen, weil sie es ja oftmals nicht anders wissen, die scheinen davon auszugehen, dass in Israel eigentlich alles jetzt wieder okay ist. Da gab es einen Anschlag und jetzt ist eigentlich alles ganz gut. Der Iron Dome und das Militär und so, ja, die machen das schon, die wuppen das schon, und die sollen mal nicht so hart reagieren. Man verkennt die Gefahr der Raketen. Man verkennt das Trauma, das hier passiert ist. Man verkennt die Größe dieses Terroranschlags, den man auch als Genozid bezeichnen kann. Weil ein Genozid fängt ja nicht bei einer Zahl an, nicht bei 10.000 oder 6 Millionen. Ein Genozid wird definiert durch die Vernichtungsabsicht. Und die Hamas gibt diese Vernichtungsabsicht offen zu. In ihrer Charta, in ihren Texten, überall. Und wie sollen die Menschen jetzt damit umgehen? Ratlosigkeit ist, glaube ich, das Wort, das hier prägend ist. Wenn man sich mal in so einem Hotel aufhält, das sind Luxushotels, teilweise natürlich, gibt auch andere Hotels, aber ich war gestern Abend in einem Luxushotel, 5 Sterne, und normalerweise sieht man da entweder wohlhabende Touristen oder irgendwelche Geschäftsleute, und jetzt sitzen da Kinder im Pyjama, Eltern, die irgendwie sich die Schuhe ausgezogen haben und irgendwelche Klamotten anhaben, was halt gerade so da ist, die da ihre Spielsachen und ihr Essen ausgebreitet haben und ihre Tüten. Ja, in Deutschland wären es die Lidl- oder Aldi-Tüten, halt irgendwas, das man da halt mitgebracht hat. Die Leute sind evakuiert worden. Die mussten weg. Die sitzen jetzt da und wissen nicht, wie es weitergeht. Die wissen nicht, was mit ihrem Geschäft passiert, die wissen nicht, was mit ihrem Zuhause passiert, die wissen nicht, was mit der Bildung ihrer Kinder passiert, für die man hier nur sporadisch Schule eingerichtet hat. Und übrigens, auch hier unten ist man ja nicht sicher. Aus dem Jemen kommen Drohnen. In eine Schule ist eine eingeschlagen. Ja, das ist eine Situation, über die wird wenig gesprochen. Und wenn sie euch interessiert, dann sagt's mir, am besten bei Instagram, @tomdfrei. Ich bin natürlich gespannt über Anregungen und Feedback. Und natürlich freue ich mich, wenn ihr die Episode teilt, damit mehr Leute erfahren, was man hier on the ground erlebt. Ich bin ja kein Journalist, der Nachrichten macht. Nachrichten machen andere. 60 Journalisten stehen stets und ständig auf diesem einen Hügel in Sderot und gucken in den Gazastreifen mit ihren Kameras rein. Das mache ich nicht. Ich gucke nach Geschichten, nach Storys, nach Hintergründen und natürlich verfolge ich selbst auch die Nachrichten, klar. Also wenn euch dieses Format interessiert, dann lasst es mich irgendwie wissen und dann würde ich sagen, berichte ich weiter. Ich habe viel erlebt und werde wahrscheinlich noch viel erleben. Dann sage ich mal Shalom aus Eilat und schaltet wieder ein.